Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr auch heute wieder am Start seid zu einer neuen Folge und zu einer kleinen Premiere hier im Podcast. Denn heute habe ich einen Gast hier, der mal nicht nur selber Spieler oder Trainer oder etliches in diese Richtung darstellt, sondern selber auch seit kurzem eine eigene Dart-Location betreibt. Und zwar in der deutschen Hauptstadt Berlin. Und da gibt es natürlich viele spannende Aspekte, die das alles mit sich bringt. Und wir werden ins Detail reingehen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist bei mir. Marcel Vogt, grüß dich.
Hallo Friedrich, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Und es ist wirklich eine Premiere. Es ist mein allererster Podcast. Und ich freue mich drauf.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Das ist ja auch für mich immer spannend, wenn ich so, sage ich mal, Randbereiche vom Dart dann irgendwie nochmal durch den Podcast auch selber besser kennenlerne. Wir hatten ja schon Mentaltrainer hier, Leute, die sozusagen im Dart-Training selber unterwegs sind. Natürlich viele Spieler und teilweise auch schon Shopbetreiber und Co., aber bisher noch niemanden, der tatsächlich eine Dart-Location selber an den Start gebracht hat. Von daher freue ich mich doppelt, dass du Zeit hast und für die Folge bereitstandest. Vielleicht erstmal, bevor wir auf deine Location und euer ganzes Konzept und Co. eingehen, vielleicht zu dir und deiner Geschichte mit dem Dartsport. Wie bist du überhaupt zum Dart gekommen und wie lange begleitet dich der Sport jetzt schon?
Das ist eine sehr gute Frage. Wo fange ich da an? Am besten würde ich sagen, in meiner Kindheit. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass bei meinen Eltern zu Hause im Flur sozusagen diese typischen damals elektronischen Dartscheiben hingen. Und ich als kleiner Junge, naja, lass es mal knapp über einen Meter gewesen sein, da auf jeden Fall immer auf die 19 geworfen habe, weil die 20 für mich noch nicht erreichbar war. Das waren so meine ersten Kontakte mit dem Dartsport. Das hat sich natürlich dann so ein bisschen verlaufen, sage ich jetzt mal, weil ich dann eher in die Richtung Fußball gegangen bin, wie wahrscheinlich 90% der Jungen in ganz Deutschland. Und irgendwann jetzt vor knapp, ich müsste lügen, naja, so 3 bis 4 Jahre habe ich wieder Kontakt zum Dartsport gefasst. Und dann hatte ich einen netten Arbeitskollege, der mir das quasi dann auch erzählt hat, dass er selber Dart spielt und wir dann sozusagen eine Einheit gebildet haben und uns dann immer regelmäßig zum Dart verabredet haben, auf Turniere gefahren sind zusammen. Und so ist das immer weitergewachsen und weitergewachsen. Und letztendlich sind wir dann letztes Jahr tatsächlich zusammen bei den Phoenix Darters in Potsdam gelandet und spielen da jetzt seit letztem Jahr im Verein.
Bist du selber auch direkt aus Brandenburg oder kommst du aus Berlin?
Nee, ich komme ursprünglich, das hört man bestimmt schon an meinem Akzent, ich komme eigentlich aus Leipzig, bin dort geboren und auch aufgewachsen, gute 32 Jahre dort gelebt und dann hat es mich tatsächlich nach Berlin verschlagen aufgrund der Liebe, nämlich meine Frau habe ich hier getroffen und da hieß es dann, das passt ganz gut und wir versuchen das jetzt mal zusammen und da gab es dann die Option, ich ziehe nach Berlin und habe dann auch den Job gleich mitgenommen, also das Rundum-Sorglos-Paket. Und von daher hat es mich dann vor kurzem, sage ich jetzt mal, nach Berlin verschlagen. Und ich habe im Endeffekt habe ich alles richtig gemacht. Ich bin super glücklich mit ihr und sie unterstützt mich auch komplett in dem Ganzen, was wir vorhaben und was wir planen. Und deswegen bin ich super happy, dass dieser Schritt so glücklich verlaufen ist.
Ja, sehr viel wert. Da sind wir schon zwei, die wegen der Liebe nach Norden gezogen sind. Für mich ging es ja aus Brandenburg nach Greifswald hoch. Fast die gleiche Entfernung, würde ich sagen, sogar von Leipzig bis Berlin. Also ich kann da auf jeden Fall mitfühlen bei der Geschichte und kann das alles nachvollziehen. Denn ich habe das gleiche Glück, sage ich mal, dass ich da Unterstützung in jeglicher Hinsicht erfahre. Dann war das ja so in der ersten Zeit, als du dann auf Turniere jetzt wieder gefahren bist und ihr sozusagen ein bisschen ambitionierter dann auch bei der Sache wart. Dann bist du ja wahrscheinlich in Berlin vor allem auf Turnieren gewesen, wenn du da auch direkt wohnst, oder?
Genau, die ersten Kontakte mit so Turnieren, die öffentlich sind und wo man hinfahren kann, war tatsächlich im Dartpalast, wo halt auch die Berliner Rangliste stattfindet. Das habe ich letztes Jahr das erste Mal mitgespielt. Dieses Jahr hat es nicht ganz so geklappt von Terminen her, deswegen habe ich das jetzt erstmal zurückgestellt. Aber letztes Jahr waren tatsächlich die ersten Kontakte im Dartpalast zu finden und auch dann natürlich in der Darterei, die ja dann neu dazugekommen ist vor einigen Jahren. Und so ist man dann halt in die Szene hineingewachsen und hat die Leute getroffen, ist ins Gespräch gekommen, hat sich mit den einen oder anderen über Sachen ausgetauscht und irgendwann ist das dann zu einer Regelmäßigkeit geworden. Und jetzt, muss ich ehrlich gestehen, kann ich es mir auch nicht mehr wegdenken, sondern das gehört einfach jetzt zum Leben dazu und ich liebe es, auf Turniere zu fahren und teilweise auch noch andere Spieler zu treffen, die ich noch nie vorher getroffen habe. Das ist immer recht witzig, dass die Dart-Community immer noch recht am Wachsen ist und man immer wieder neue Gesichter trifft. Das macht es auch so ein bisschen einzigartig, finde ich.
Definitiv. Und bei mir war es ja damals auch so, dass der Dartpalast so die erste Turniererfahrung war. Das ist jetzt schon knapp 10 Jahre her. Da gab es aber schon den Koyo Cup an einem Montag immer. Und in Brandenburg war damals noch nicht viel los. Deshalb bin ich dann öfter mit meinem Papa quasi die Stunde gefahren. Und dann haben wir da sozusagen die erste Erfahrung auch mal so wettkampfmäßig so ein bisschen gemacht und dann auch klassisch die Wege. Das erste Mal 180 irgendwie beim Turnier, da denkst du, du könntest vor Glücksgefühlen überschwappen. Also dann all die klassischen Schritte sozusagen auch im Dartpalast damals gemacht. Mittlerweile gibt es ja auch viele in Brandenburg selber. Aber für mich war damals schon immer so ein bisschen die Frage, warum Berlin, was jetzt so die Stil-Dart-Locations angeht, relativ dünn, so war immer mein Eindruck, aufgestellt war. Du hast schon gesagt, die Darterei kam da noch dazu als ja, große Location. Aber trotzdem fand ich eigentlich für die Anzahl an Spielern, die ich immer so wahrgenommen habe, war es eigentlich recht wenig. Man kennt ja die ganzen E-Dart-Kneipen und Co. Da ist ja wirklich sehr viel, auch wenn ich da jetzt nicht so drin bin in der Szene. Aber vielleicht können wir da auch direkt die Überleitung machen zu deiner Location im High Finish Berlin. Wie kam es dazu? Vielleicht erstmal so als Grundlage, war es für dich auch ein Gedanke, der daher kam, dass du gesagt hast, hier gibt es eigentlich zu wenig in Berlin? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, selber sowas aufzubauen?
Ja, genau so war es eigentlich fast. Also prinzipiell habe ich mit der E-Dart-Szene in Berlin auch gar keinen Kontakt. Ich spiele nur Stil-Dart. Von daher kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Aber es war tatsächlich so, dass wir im Jahre 2024 zur WM in der Darterei waren, ich und meine Frau. Wir hatten uns quasi einen schönen Abend zusammen gemacht und wollten ein bisschen Dart gucken. Und sie kannte die Darterei damals noch nicht. Und da habe ich gesagt, Mensch, dann lasst uns doch mal hinfahren und uns da die WM angucken. Wir haben ein paar Spiele geguckt, haben noch zwei, drei Getränke zusammengenommen. Und dann sind wir an diesem Abend irgendwie auf die Idee gekommen, dass es doch möglich sein muss, im Süden oder im südwestlichen Teil von Berlin sozusagen die eigene Location zu machen, weil da fehlt irgendwas. Du hast recht, die Darterei ist halt im Osten von Berlin. Und der Dartpalast ist im Norden von Berlin, aber ich komme halt aus Steglitz, das ist halt unten im Süden. Und da gab es relativ wenig bis fast gar nichts. Und da haben wir doch einfach philosophiert und ja, es war einfach so eine Schnapsidee, kann man sagen. Und aus dieser Schnapsidee ist dann irgendwie was gewachsen und immer größer und größer geworden. Und je mehr ich mich mit dem Thema befasst habe, desto realistischer ist es eigentlich geworden. Und ja, jetzt sind wir im Jahr 2006 und ich bin super happy, diesen Schritt gemacht zu haben.
Es ist ja so, von der Idee bis zur Umsetzung ist es ja ein weiter Schritt immer letztendlich oder mehrere Schritte, die dazu notwendig sind. Ich glaube, wir kennen das alle, dass man die eine oder andere gute Idee vielleicht in seinem Leben schon hatte, aber die wenigsten kommen ja dann wirklich ja, in der Realität an. Ihr habt das geschafft. Nimm uns mal gerne so ein bisschen mit in diesen Prozess auch, weil ich glaube, das ist auch für den einen oder anderen, der zuhört, durchaus spannend. Weil ich kriege doch immer wieder mit, dass Leute sozusagen sich Gedanken machen, könnten wir irgendwo was aufbauen, welche Hürden haben wir und so weiter. Und dann sozusagen, ja, oft den Kopf eher in den Sand stecken, weil ja dann doch viele Hürden auf einen zukommen. Und gerade in Deutschland ist ja auch alles jetzt nicht so einfach von der Bürokratie und Co. Das kenne ich selber sehr gut. Wie ging das Ganze dann weiter? Ihr hattet die Idee und wie habt ihr dann angefangen? Also, hast du gesagt, Location, hast du schon was im Kopf, wo man hingehen könnte? Ihr bietet ja auch mit einem Partner, wenn ich das richtig weiß, eine ganze Menge Gastro an. Also ihr habt doch wirklich eine breite Karte, sowohl an Getränken als auch an Essen und Co. Also ihr deckt da schon einiges ab. Wie habt ihr die ganze Sache dann von der Idee erstmal weiterentwickelt?
Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend gewesen, kann ich dir sagen, weil ich hatte mit diesem Thema auch vorher noch nie Kontakt und naja, wie du selber sagst, So eine Idee ist immer ganz toll und dann hat man natürlich gewisse Wege im Kopf, die man dann einschlagen möchte. Aber dann kommt halt auch, wie du selber sagst, die deutsche Bürokratie dazu. Und so war es tatsächlich. Man fängt halt an mit, Mensch, wir brauchen als allererstes mal eine Location. Dann haben wir uns verschiedene Locations angeschaut, sind sogar zweimal fast fündig geworden, wo wir gesagt haben, das passt von den Räumlichkeiten her sehr gut. Und dann kommt halt der nächste Schritt, dass man sagt, man bekommt in Anführungsstrichen den Zuschlag, also man hätte die Chance auf diese Location, auf das Objekt. Und dann habe ich aber Gott sei Dank vorher noch ein paar Telefonate geführt mit ein paar Leuten, die auch in dieser Materie drinstecken und mir da ein paar Tipps abgeholt. Und da ging es unter anderem um den sogenannten Nutzungsänderungsantrag. Es ist nämlich leider nicht so einfach, sich einfach irgendeine Location zu mieten und dann so einen öffentlich zugänglichen Bereich einfach zu eröffnen. Da hängen viele Sachen dran. Wie gesagt, unter anderem dieser Nutzungsänderungsantrag. Dann habe ich gehört, muss der Brandschutz neu gemacht werden. Dann muss man natürlich behindertengerecht sein. Das heißt, die Türen müssen so breit sein, dass auch Rollstuhlfahrer durch können. Man muss ein behindertengerechtes WC haben. Das sind also diese kleinen Schritte, die ich am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, um ehrlich zu sein. Und die kamen dann immer kleckerweise hinzu. Und natürlich, um das Ganze zu stemmen, ist es auch so, dass man auch natürlich ein gewisses Budget mitbringen muss, um das Ganze zu leisten. Und irgendwann war dieses Budget weit über den Rahmen, was wir uns finanziell leisten konnten. Und dann war es tatsächlich so, dass ich eigentlich diese Idee schon ein bisschen, ja, sagen wir mal, abgehakt hatte und habe aufgehört, nach Locations zu suchen. Also dieser Gedanke dann, okay, war ganz nett und ich wollte das machen. Aber nach viel Recherche war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, das ist eine Nummer zu groß für uns. Und wie es ja immer so ist, man möchte die Familie dann auch nicht Privatinsolvenz anmelden, wenn es nicht funktioniert. Man kann ja nicht in die Glaskugel gucken. Es waren halt viele Sachen, die dagegen sprachen. Und deswegen hatte ich dann irgendwann gesagt, okay, die Idee war nett und wir haben uns einen Kopf drüber gemacht, aber es funktioniert nicht. Und dann war es so, na, ich sag mal ungefähr so ein Viertel bis halbes Jahr später, hatte ich immer noch dieses innerliche Feuer in mir drin, wo ich gesagt habe, es muss doch irgendwie möglich sein. Also ich habe innerlich immer noch dafür, für diese Idee gebrannt und es hat mich nicht losgelassen. Und das war für mich das Zeichen, dass es irgendwie einen anderen Weg geben muss. Und ja, ich habe da tatsächlich durch dummen Zufall bei eBay Kleinanzeigen geguckt und bin nämlich dann auf die Idee gekommen, wenn wir nicht unsere eigene Location haben, vielleicht ist es dann ja interessant, einfach einen Raum anzumieten und in einer bestehenden Location sozusagen einfach dieses Angebot des Dartsports dort mit aufzubauen. Und tatsächlich war es so, dass ich zu diesem Zeitpunkt bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige von unserem Partner sozusagen vom FVT Klingsor, den Tennisverein bei uns hier um die Ecke gefunden habe. Und dann bin ich zu denen gefahren und dann ist sozusagen der Stein ins Rollen gekommen.
Ja, da hört man schon raus, wie gesagt, dass es so ist, wie es fast bei allen Gründungen oder ja unternehmerischen Projekten ist, dass oftmals von der Idee dann erstmal der ein oder andere Stein noch reingerollt kommt, den man vorher auf jeden Fall nicht sieht. Und da heißt es ja dann gerade dranbleiben, so wie ihr es gemacht habt. Das heißt, ich war ja selber tatsächlich auch noch nicht bei euch, weil ich so oft aktuell im Norden bin und so selten in Berlin. Wie kann ich mir die Location genau vorstellen? Also ich habe natürlich Bilder und alles schon gesehen. Ihr habt ja auch schon ein Seminar mit Flo Hempel und Co. gemacht, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber ihr seid quasi bei einem anderen Verein dann mit auf dem Gelände in den Räumlichkeiten oder wie können die Zuhörer und ich selber mir das vorstellen?
Genau, das stimmt. Wir sind sozusagen in der Gastronomie. Also die haben ein neues Funktionsgebäude beim Tennisverein gebaut. Und die haben natürlich gewisse Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Das ist einmal die große Gastronomie, wo der 120 Quadratmeter Raum mit das Herzstück sozusagen ist. An diesem großen Gastroraum ist auch eine schöne Terrasse, wo man jetzt, Gott sei Dank, das Wetter wird besser, auch super draußen sitzen kann und das Wetter genießen kann im Sommer, wenn schönes Wetter ist. Und es gibt noch einen kleinen Nebenraum, der an diesem großen Gastroraum dran ist. Der ist jetzt nicht ganz so groß, aber dieser Raum reicht aus, sage ich jetzt mal, um dort unsere vier Scheiben zu installieren. Das ist halt auch eine mobile Bordanlage. Das habe ich extra so konzipiert, dass man das auf- und abbauen kann in relativ kurzer Zeit. Und es ist tatsächlich so, dass wir natürlich nicht die ganze Woche dort sind, sondern erstmal jetzt zum Testen. Am Anfang haben wir gesagt, wir machen jetzt erstmal 2 Tage die Woche, meistens Mittwoch und Donnerstag. Nächste Woche ist es tatsächlich Dienstag und Mittwoch. Wir sind da immer relativ flexibel. Und ja, dann bauen wir dort diesen kleinen Raum unsere Scheiben auf und dann spielen wir unter der Woche diese kleinen Turniere mit maximal 24 Leuten. Und wir haben auch ein Special-Turnier immer, also das Masters von uns. Das machen wir einmal im Monat. Das ist aber dann in diesem großen Gastroraum. Und diese mobile Bordanlage ist so konzipiert, dass ich von beiden Seiten sozusagen die Boards anspielen kann. Also ich habe dann statt 4 Scheiben, habe ich 8 Scheiben. Und dann können wir natürlich im großen Raum auch mit mehr Platz bis zu 48 Leute unterbringen und ein größeres Turnier veranstalten. Und ja, ich habe es noch nicht ganz voll gekriegt, aber die maximale Anzahl. Ich bin guten Mutes, dass wir das in den nächsten Monaten nochmal erreichen werden, die 48 voll zu kriegen.
Da bin ich ganz sicher. Ich glaube, umso mehr sich das Ganze rumspricht, ihr seid ja jetzt auch wirklich noch nicht lange am Start sozusagen. Da braucht ja mal ein bisschen Zeit, bis die Leute das dann auch verstehen, wo ist es, wie komme ich hin und so weiter. Also ich denke, das wird in Zukunft immer voll sein, so wie ich auch die Community und Co. einschätze. Von daher, da ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber es ist ein sehr cooler Ansatz, glaube ich, auch für viele, die jetzt zuhören, quasi die Boards so zu konzipieren, dass man sie auch in die Ecke schieben kann, dann in der Räumlichkeit, wo sie keinen Platz wegnehmen. Weil viele haben ja das Problem und gerade in so Großstädten wie jetzt Berlin kennt man ja auch so ein bisschen die Mietpreise und weiß dann, was du schon gesagt hast, quasi, wie viel Kapital man auch vorausfinanzieren müsste und wie sehr man ins Risiko gehen müsste, wenn man jetzt selber locationmäßig was macht und Co. Von daher dieses Modell sozusagen, sich irgendwo anders vielleicht mit einzumieten und dann bestimmte Tage da zu blocken und da was aufzubauen, ist, glaube ich, was sehr Intelligentes und was dort auch für viele andere Städte übertragbar wäre und vielleicht auch für den einen oder anderen, der zuhört, ja, dann Inspiration ist, bei sich nochmal drüber nachzudenken. Denn das ist ja so ein bisschen, ja, die, ich sag mal, in Anführungszeichen etwas risikoreichere Variante, ne?
Die risikoärmere Variante, glaube ich, wolltest du
Ja,
sagen.
genau.
Genau,
Dankeschön.
weil das ist natürlich richtig. Du hast natürlich jetzt keine Miete, die du monatlich bezahlen musst, sondern bei uns ist es tatsächlich so, von den Gegebenheiten, wenn wir den Raum mieten und Turniere veranstalten, muss ich natürlich die Mietgebühr bezahlen. Aber wir haben natürlich durch unseren Partner ein gutes Verhältnis miteinander und wenn ich halt jetzt keine Turniere veranstalte, muss ich natürlich dann auch keine Miete zahlen. Das ist natürlich ein echt geringes Risiko und das war auch ausschlaggebend für uns natürlich zu sagen, wir müssen einfach versuchen, dieses Risiko zu minimieren. Und ja, aber im Endeffekt ist es super gelaufen. Ich kann nur sagen, dass ich absolut happy bin, diese Location gefunden zu haben. Und du hast es vor uns auch schon angesprochen. Wir bieten ja nicht nur die Turniere an, sondern wir haben ja auch diese Gastronomie mit dran. Und alle, die uns schon besucht haben, werden mich jetzt bestimmt bestätigen, die das eventuell mithören. Die Gastro und das Essen und Trinken dort ist einfach super, super lecker. Und jeder, der schon mal dort etwas verzehrt hat, kam zu mir und hat gesagt, Mensch, Marcel, das ist ja richtig cool hier, dass es auch so leckere Speisen gibt. Und ja, also von daher, es passt wirklich. Und ich glaube, das könnte noch richtig Fahrt aufnehmen.
Das würde ich dir auf jeden Fall sehr wünschen. Ich packe für euch alle als Zuhörer auf jeden Fall unten wieder in die Shownotes den Link rein, einmal zur Website von Highfinish Berlin und einmal auch den Instagram-Account. Da könnt ihr euch da nochmal alles dann bebildert anschauen. Das macht ja nochmal immer einen anderen Eindruck, als wenn wir nur drüber reden. Und dann gerne vorbeischauen, wenn ihr ja, zu Besuch seid in Berlin oder eh aus der Ecke kommt. Was ich selber mich gefragt habe, ich habe ja auch schon öfter darüber nachgedacht, auch über so Themen wie Dartshop quasi noch halbtags aufzumachen, hier über bestimmte Dinge nachgedacht, weil ich ja auch selber aus der Selbstständigkeit komme und da viele Projekte schon gemacht habe in anderen Bereichen. Was ich immer so ein bisschen als Thema für mich dann hatte, ist, dass für mich immer die Frage war, ob die, ich sag mal, durchschnittliche Dart-Kundschaft oder der durchschnittliche Dart-Spieler ein guter Kunde ist im Sinne dessen, was Wertschätzung und auch finanzielle Einschätzung angeht. Und das würde mich an sich interessieren, wie du jetzt mit der Erfahrung der letzten Monate da so drauf guckst. Weil ich erlebe leider, das sage ich auch immer wieder in den Podcast-Folgen hier, da stehe ich nämlich auch zu, doch sehr viele, sowohl in den Vereinen als auch ja, so jetzt generell auf Turnieren und wenn man so mit der Community spricht, die sehr hohe Leistungen und Erwartungen immer haben, aber sehr wenig bereit sind, dafür zu bezahlen oder sehr wenig finanziell sozusagen mitdenken und dann auch mal sehen, vielleicht müsste man mal einen Fünfer mehr irgendwo in eine Kasse werfen, damit dann auch was passiert. Und das ist natürlich so eine Sache, die bestimmt, wenn man sich selbstständig macht, kann ich mir vorstellen, in dem Bereich ja auch vorher so ein bisschen die Gedanken füllt. Wie erlebst du das jetzt so in den letzten Wochen von den Leuten? Du natürlich jetzt nicht auf Einzelne bezogen, sondern so, wenn du einen Schnitt machst, ist das ein Problem in der Szene oder würdest du sagen, da kommt auch sehr viel zurück für das, was du reinsteckst und was du machst jetzt, sag mal, von sowohl Wertschätzung als auch vielleicht dann finanziell, dass der eine oder andere sagt, ich bin auch bereit, vielleicht mal einen Euro mehr zu bezahlen.
Ja gut, das Geld sitzt ja bei niemandem locker, sagen wir mal so. Und noch gerade in den heutigen Zeiten, was in der Weltgeschichte so los ist, muss man natürlich gucken, dass man so ein bisschen Geld zusammenhält, auf jeden Fall. Aber ich bin ganz bei dir, wobei ich sagen muss, ich habe eigentlich im Moment, seitdem wir jetzt im Dezember ja aufgemacht haben, nur positives Feedback bekommen. Und ich hatte auch noch nie irgendwie Probleme, dass sich da irgendjemand beschwert hatte. Zwecks, Mensch, du verlangst aber hier so viel Startgeld oder die Auszahlung dann, die Preisgeldausschüttung, das passt irgendwie nicht oder steht in keinem Verhältnis. Also das ist tatsächlich noch nie aufgetreten. Und ich muss auch sagen, dass alle immer sehr, sehr zufrieden waren, auch mit der Qualität der Bordanlagen. Also ich habe es ja auch selber ab und zu mal schon mitbekommen, dass ich mal bei ein, zwei, drei anderen Turnieren selber vor Ort war und gespielt habe, außerhalb von Berlin. Und dass ich dann sage, Mensch, das ist jetzt hier aber für das Startgeld, was ich bezahle, jetzt nicht ganz so hochprofessionell, sagen wir das jetzt mal so. Natürlich habe ich mir auch vorher schon Gedanken gemacht. Und ich glaube, ich hatte den Vorteil einfach dadurch, dass ich schon auf so vielen Turnieren selber unterwegs war und dass ich natürlich auch selber einen Anspruch habe an diese Bordanlagen, wusste ich, in welche Richtung es ungefähr gehen muss. Und natürlich hatte ich auch vorher ein paar Telefonate mit Sponsoren geführt, die mich da auch in dem Sinne für das Kapital unterstützt haben und mir da Sponsorenpreise angeboten haben. Das war jetzt echt auch ein Glücksgriff in diese Richtung. Aber wie gesagt, also man hat natürlich auch selber einen Anspruch an seine eigene Bordanlage, dass man sagt, die Spieler, die da hinkommen, zu einem selber, die haben eigentlich nichts auszusetzen. Und ich erzähle auch gerne immer dieses Beispiel. Es waren ja auch schon die Bundesligaspieler aus Berlin bei mir im Laden und haben sehr, sehr diese Bordanlage gelobt, weil sie ja auch ab und zu mal PDC-Turniere spielen. Und man kennt es, also ich kenne es persönlich jetzt noch nicht. Ich war noch nie auf einem PDC-Event, aber ich kenne es nur von Erzählungen, dass diese Bordanlagen, die da aufgebaut sind, teilweise auch echt ganz schön am Wackeln und am, ja, instabil sein sind. Und da muss ich sagen, habe ich wirklich nur positives Feedback bekommen, dass da alles sauber ist und wirklich eine gute Qualität herrscht. Und ja, ich glaube, da habe ich wirklich alles richtig gemacht, was die Sache angeht. Und finanziell gesehen, na klar, man rechnet alles durch. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, man kann nicht in die Glaskugel gucken. Aber es wurde von Anfang an tatsächlich eigentlich super angenommen. Wir hatten immer, ich sag mal, 70 bis 75% Auslastung der Turniere. Und ich glaube, nach den ersten 4 Monaten, solche Zahlen auf dem Zettel zu haben, dann ist jeder glücklich. Also ich kann es wirklich nur weiter sagen. Vielen Dank an die ganze Community, die mich da auch unterstützen und auch immer regelmäßig zu meinen Turnieren kommen, die ich da veranstalte. Und natürlich freue ich mich auch auf neue Gesichter. Und ja, ich sage einfach immer nur, der Weg ist noch nicht zu Ende.
Ja, sehr schön, dass da so viel positives Feedback auch kommt und auch die Wertschätzung dann. Das ist ja auch immer, finde ich, was, neben den Zahlen, was auch einfach wichtig ist für einen selber, dass man auch die Motivation behält und ja, ab und an mal ein paar nette Worte, die man auch persönlich dann bekommt, helfen immer weiter, dass man auch dran bleibt. Von daher sehr schön, dass du diese Erfahrung machst. Die Bordanlagen, habt ihr die selber gebaut?
Genau, die haben wir selber gebaut. Ich hatte auch da natürlich Hilfe und Unterstützung. Du wirst ihn noch kennen, André Manigel, der war, glaube ich, auch schon mal bei dir in der Folge,
Lieben
und
Grüße.
hat so ein bisschen über mentale Sachen gesprochen. Genau, der ist ja auch bei uns im Verein in Potsdam und er hat sich auch schon länger damit befasst, mit solchen Bordanlagen, und kommt, glaube ich, auch beruflich gesehen so ein bisschen aus dieser Bauecke. Und wir haben uns dann zusammen hingesetzt und ich habe ihm von der Idee erzählt und wir haben quasi ein Konzept zusammen entwickelt. Und dann haben wir quasi wirklich alles selber zusammengeschraubt, sind im Baumarkt gefahren, haben die Platten geholt, haben die Okays zusammengebaut, alles per Hand selber. Und gibt es tatsächlich auch unter unserem Instagram-Account ein Video, so ein Zeitraffer. Das haben wir damals mal hingestellt, um das Ganze zu dokumentieren. Und ich glaube, es ist eigentlich sehr witzig geworden. Also wenn jemand Zeit und Lust hat, kann er sich das natürlich sehr gerne angucken.
Ja, steckt auf jeden Fall auch immer sehr viel Herzblut und Arbeit drin. Ihr kennt das von anderen Bordanlagen. Das hat auf jeden Fall einiges erfordert, auch an intensiver Arbeit. Und daher umso schöner, dass ihr das auch selber gemacht habt. Dann ist das auch nochmal eine andere Verbindung, die man mit Sicherheit dann mit den Anlagen hat, wenn sie dann dastehen und man sie dann dauernd auf- und abbaut. Vielleicht nochmal kurz zu den Turnieren. Für die Leute, die jetzt sagen, Mensch, hört sich als super an, ich würde da gerne mal vorbeischauen. Welche Turniere macht ihr? Macht ihr auch Sachen, die zum Beispiel auf Average irgendwie angepasst sind für verschiedene Spielerniveaus? Wie sieht es da aus?
Genau, also man versucht natürlich, die breite Masse abzuholen und für jeden was anzubieten. Deswegen haben wir jetzt erstmal das Konzept entwickelt, dass wir unter der Woche diese kleinen Turniere Below 55 spielen. Das bedeutet, dass am Ende des Turniers möglichst der Average nicht über 55 Punkte steigt. Ich muss sagen, Hut ab vor den Spielern, die da waren, haben sich tatsächlich alle dran gehalten. Ich hatte nie Probleme, da irgendjemanden im Nachhinein zur Seite nehmen zu müssen und zu sagen müssen, hier, das war jetzt aber heute ein bisschen viel und da müssen wir mal gucken beim nächsten Mal, sonst wären die anderen ein bisschen sauer. Also das war nie der Fall. Dann gibt es natürlich noch die anderen Turniere, die keine Average-Begrenzung haben. Das sind die sozusagen Contender Cups, nennen die sich. Die sind average frei und da kommen dann natürlich auch die Bundesligaspieler vorbei unter der Woche und werfen ein paar Pfeile. Und wenn natürlich das Teilnehmerfeld nicht voll ist, versuche ich mich natürlich auch selber noch mit ans Okay zu stellen und auch ein paar Pfeile noch zu werfen. Und dann haben wir, wie gesagt, schon dieses große Masters einmal im Monat. Das ist auf jeden Fall average frei. Also da kann jeder mitspielen, der möchte. Und wir versuchen einmal im Monat so einen Unique Cup, nennen wir den, ins Leben zu rufen, wo wir sozusagen so ein bisschen mixen und mal den Modus verändern. Ich hatte jetzt vor 2 Monaten einmal Double In, Double Out gespielt. Diesen Monat wollten wir ein 170er-Turnier machen. Das musste ich dann leider absagen. Das war entweder ein blöder Zeitpunkt oder hatten nicht so viele Leute Lust drauf, was aber gar nicht schlimm ist, weil wenn man es nicht ausprobiert, kann man es auch nicht wissen. Und ich plane jetzt für den Mai sozusagen ein Swiss-Turnier. Das bedeutet, wir werden 3 oder 4 Runden Schweizer System spielen und dann im K.O.-Modus diese typischen UK Open-Style, dass wir dann sozusagen jede Runde neu auslosen. Das hat halt den Vorteil, dass so ein bisschen Pep in diese ganze Sache kommt und man halt ein bisschen Abwechslung bekommt und nicht immer diese standardmäßigen 5-0-1 Double Out Turniere spielt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man auch mal so eine andere Erfahrung mitnimmt.
Auf jeden Fall, ich finde zum Beispiel auch selber Schweizer System sogar angenehmer zu spielen als Gruppe. Von daher ist das was sehr Cooles, was ich immer sehr begrüßenswert finde, wenn ich da irgendwo auf Turnieren bin. Also ich denke, da werdet ihr auf jeden Fall viele Anmeldungen dann haben. Vielleicht bevor wir nochmal kurz zu dir auch in deinem eigenen Spiel kommen, wie gesagt, du spielst ja auch bei Potsdam mit, auch in der ersten Mannschaft. Also ihr spielt da auch ordentliches Niveau. Wenn du jetzt so die Entwicklung vom High Finish Berlin, von deiner Location und Co. dir anguckst, und du könntest jetzt, ich sag mal, in die Zukunft gucken für 3, 4 Monate, vielleicht ein halbes Jahr. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so eine Vorstellung, irgendwas Konkretes, wo du sagst, da möchtest du hin? Hast du irgendwelche konkreten Ziele mit dem Projekt?
Eine gute Frage. Soweit habe ich tatsächlich noch nicht in die Zukunft geschaut. Ich bin erstmal happy mit all dem, was sich so entwickelt hat in den letzten 4 Monaten. Und du hast es ja vorhin auch angesprochen. Wir hatten tatsächlich im Januar schon den Florian Hempel bei uns zum Workshop. Hätte mir das jemand vor einem halben Jahr erzählt, dass ich eine Dart-Location ins Leben rufe und nach 2 Monaten ein Profispieler zu uns zum Workshop kommt, den hätte ich wahrscheinlich für verrückt erklärt. Von daher bin ich eigentlich, was den Start angeht und so wie es verlaufen ist, kann ich gar nicht so viel positiv reden, wie ich das eigentlich empfinde. Deswegen ist die Zukunftsmusik eigentlich so ein bisschen zweitrangig, weil ich eigentlich im Moment gerade immer noch so happy bin, wie es läuft und dass man sich da, glaube ich, für die Zukunft natürlich dann späterer Zeit noch ein paar Gedanken machen kann. Aber wir leben ja alle im Hier und Jetzt und ich glaube, so wie es gerade läuft, sollten wir das erstmal genießen und genieße ich das auch selber. Und deswegen ist jetzt für die Zukunft erstmal kein großes weiteres Projekt geplant. Wir gucken erstmal, wie es jetzt über den Sommer funktioniert, weil, muss ich auch offen und ehrlich sagen, natürlich unser Partner ist ja der Tennisverein. Die haben jetzt ab Mai haben die auch Punktspiele. Das bedeutet, die werden am Wochenende selber immer 2 Punktspiele bei den Tennisplätzen machen. Dann werden die natürlich auch mit den Mannschaften die Räumlichkeiten benutzen. Und da müssen wir jetzt erstmal schauen, wie sich das Ganze im Sommer so entwickelt, die zeitlichen Kapazitäten, was sie da hergeben. Unter der Woche ist es kein Problem. Das hat der Verein mir schon zugesichert, dass die kleinen Turniere im kleinen Raum definitiv stattfinden können. Im Moment gucke ich halt gerade, was jetzt mit dem großen Turnier passiert. Da bin ich noch in Verhandlungen mit dem Verein, was wir uns da sozusagen am besten für einen Tag aussuchen, was dem Verein am besten passt und was mir passt. Das ist ja auch immer so ein Geben und Nehmen, aber prinzipiell funktioniert das super.
Ja, da werdet ihr mit Sicherheit gute Lösungen finden und ich glaube auch, dass das eine ganz gute Einstellung ist, die du da hast, dieses Glücksgefühl, was dann jetzt auch da ist, dass man die ersten Erfolge sieht, dann auch mitzunehmen und auch mal zu genießen und diese Welle quasi zu reiten. Und dann wird sich der Rest schon fügen. Vielleicht zum Abschluss, wir sind von der Zeit schon wieder fast durch. Ich habe es schon gesagt, du bist ja auch selber ambitionierter Spieler und versuchst dich natürlich, wie wir alle, immer weiter zu verbessern. Für die Leute, die zuhören, wir versuchen ja hier im Podcast immer, ja, sag mal, irgendwie praktische Tipps auch direkt mitzugeben, dass jeder, der hier ist, irgendwie seine Erfahrungen ein bisschen teilt und andere sich dann vielleicht was abgucken können oder auch Dinge ausprobieren. Hast du irgendwelche Sachen, die dir jetzt einfallen, ja, ob vom Mentalen, von irgendwelchen Ritualen oder auch vom Trainings, ja, Effekten, irgendwelche Sachen, wo du sagst, das hat dir in deiner Entwicklung besonders geholfen und das kannst du anderen empfehlen?
Ja, also was ich auf jeden Fall mitgeben kann, ist, dass man immer am Ball bleiben sollte und gerade am Anfang relativ viele Trainingsspiele machen sollte, weil ich habe gemerkt, je öfter man an Bord steht und je mehr Pfeile man sozusagen wirft und auch verschiedene Trainingsspiele, sei es jetzt Scoring oder Doppeltraining an Bord macht, es bringt immer einen Schritt weiter. Und ein guter Freund von mir hat mal gesagt, je mehr Wiederholungen wir machen, desto ja, besser ist es für dein Unterbewusstsein und desto mehr brennt sich sozusagen dein Wurf in dein Unterbewusstsein ein. Und ich glaube, das ist ja das A und O beim Dartspielen, diesen Automatismus zu entwickeln, um das Ganze dann zu verfeinern. Und ich glaube, je fleißiger man am Anfang ist, und desto mehr man trainiert, desto gut oder besser ist die Grundlage für den weiteren Verlauf des Dartspiels.
Hat für dich die ganze Geschichte jetzt mit dem High-Finish Berlin, also alles, was damit zu tun hat, dass du dich auch so extrem damit befasst momentan und dann auch die Turniere ausrichtest und Co., hat es für dich in deinem Spiel nochmal irgendwas verändert? Also kann ich mir in beide Richtungen an sich vorstellen. Einmal, dass es einen Boost gibt, aber andererseits auch, dass man vielleicht den Fokus aufs eigene Spiel ein bisschen verliert. Gab es da irgendeine Veränderung durch diese Umstände?
Ja, das stimmt tatsächlich. Jetzt gerade vor knapp 3 oder 4 Wochen hatte ich ein ziemliches Tief. Da ging mein Average weit unter dem, was ich normal spiele. nach unten. Und du kennst es vielleicht ja selber oder alle anderen Zuhörer kennen es ja auch, wenn man den Average dann so niedrig hat, dass man gefühlt denkt, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Hat man auch irgendwann die Motivation nicht mehr ans Startboard zu gehen. Und es war ein ziemlicher Kampf die letzten 3, 4 Wochen, muss ich ehrlich sagen, da mich zu motivieren und aus diesem Loch wieder rauszukommen. Glücklicherweise habe ich es geschafft. Ich bin jetzt wieder fast auf normalem Niveau. Und ja, es ist aber bei jedem Dartspieler so, habe ich mir sagen lassen. Und wie gesagt, habe es ja auch selber jetzt erfahren. Es ist ja diese typische Wellenbewegung. Nach einem Hoch kommt auch wieder ein Tief und nach einem Tief kommt wieder auch ein höheres Hoch. Und genauso war es tatsächlich. Ich war vor knapp einem halben Jahr auf einem relativ großen Hoch. Dann kam High Finish mit dazu. Und dann hat man gemerkt, natürlich mit der Zeit, die man jetzt nicht mehr ganz so viel am Dartboard und am Trainingsboard verbringt, geht der Average natürlich auch ein Stück nach unten. Die Leistungen bei Turnieren gehen ein bisschen nach unten. Aber das hat sich alles wieder normalisiert. Man kann sich auf die Situation einstellen. Man macht vielleicht andere Gewohnheiten, die man sonst gemacht hat. Und deswegen denke ich und sehe das auch positiv, dass es jetzt wieder steil nach oben geht.
Das würde ich dir auf jeden Fall wünschen und diese Wellenbewegung, die kennen wir alle nur zu gut. Also davon kann ich auch ein Lied singen. Von daher glaube ich, da kann jeder mitfühlen. Ja, ich sage an der Stelle schon mal an euch alle wieder Dankeschön fürs Zuhören und für die Zeit. Natürlich auch an dich, Marcel. Und wie immer, das Schlusswort der Folge geht an den Gast.
Ja, also vielen Dank für das Zuhören. Es macht mir jede Menge Spaß, auch deine Folgen immer zu hören. Ganz toller Podcast. Und mein Rat an alle da draußen ist einfach, gib niemals auf, denn wer aufgibt, hat schon verloren.
Perfektes Schlusswort. Ciao, ciao.
Ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.